Es ist uns immer eine Freude, wenn wir jedes Jahr einmal hier sind und hineintauchen in das Erzgebirge tief hinein. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, den einen oder anderen zu verstehen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Möge der Herr das geben. Ich danke ganz sehr, dass ihr unterstützt durch eure Kollekte die Arbeit von Christ und Jurist. Jetzt mag es sein, dass der eine oder andere denkt, sollen wir jetzt auch noch den reichen Wessi Juristen Geld schenken? Das kann es doch eigentlich nicht sein. Dafür würde ich völliges Verständnis haben. Aber es gibt zwei konkrete Projekte, die wir dieses Jahr machen. Und in beiden geben wir alle schon sehr, sehr viel. Und trotzdem brauchen wir noch Mittel. Das eine ist ein Sommerkolleg, was wir jetzt für Jurastudenten machen. Und Jurastudenten sind notorisch knapp bei Kasse. Und das ist eine Art Jüngerschaftsschule für angehende Juristen, dass sie wirklich lernen und erfassen, wie Glauben und das Recht zusammenpassen. Wie es aussehen kann, wenn sie in das Rechtssystem hineinwirken, dass sie das wirklich als gläubige Juristen tun. Dass sie wirklich Salz, Licht und Sauerteig sind in ihrem Beruf. Das ist eine ganz kostbare Woche. Und da sind 11 Kollegen, die Vollzeit eine ganze Woche ihre Zeit dran geben. Da kommen viele weitere noch, die Zeugnis geben. Und die Studenten müssen trotzdem subventioniert werden. Ja? Wenn wir denen die reale Kosten aufbürden würden, dann würde keiner kommen. Und das ist das eine Projekt, für das ihr wirklich gerne geben könnt, wo ihr spürt, dass ihr das geben sollt.
Vielleicht noch der Ort, wo dieses Sommerkolleg immer stattfindet, das ist das 4. Mal, Marienschwestern, Darmstadt, auf dem Gelände Kanaan, dem das was sagt. Also die Marienschwestern machen ihre Tore weit und sagen, bitte kommt und wohnt eine Woche oder 10 Tage sind das zusammen mit den Studenten auf diesem Gelände und zeigt ihnen die Wege Gottes. Also, damit ihr euch das vorstellen könnt.
Und das zweite Projekt, was dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet, ist, dass Gott vor 3 Jahren angefangen hat, zu uns zu reden, dass wir nicht nur unsere eigene Gesellschaft, unsere eigene Obrigkeit, unser eigenes Rechtssystem vor Augen haben sollen, sondern dass wir hineindienen in die europäischen Länder. Es gibt viele europäische Länder, die haben so ein Netzwerk wie Christ und Jurist in Deutschland nicht. Es gibt ein paar, die haben sowas, aber die meisten haben so etwas vielleicht im ganz kleinen im Ansatz, aber eigentlich nicht. Und wir haben einfach im Glauben und im Auftrag des Herrn eingeladen zu einer europäischen Netzwerktagung am 4. bis 7. Oktober in Berlin. Und wir laden ein, 50 Nationen, Juristen aus 50 Ländern, zu kommen für 4 Tage Gebet für Europa, für das Rechtssystem in Europa. Wer ist ein bisschen verfolgt in der Politik, ich habe jeden Tag mehr den Eindruck, Gott weiß, warum er das angestoßen hat und warum es wichtig ist, dass in jedem Land Juristen sind, die verstehen, was Gott tun will und dass wir handlungsfähig sind in Europa. Und dort gibt es viele Juristen, die kommen aus Ländern. Wenn die ihren Flug bezahlen, den Aufenthalt bezahlen, dann ist das für sie sehr, sehr viel schon. Besonders natürlich aus den osteuropäischen Ländern. Und dort bitten wir wirklich auch um Unterstützung. Wenn ihr dran denkt, betet dafür. Das ist für Juristen ganz ungewöhnlich, zusammenzukommen, Zeit zu geben, einfach nur zu einer Konferenz zu kommen, weil Gott ruft. Und auf der Webseite hat bis vor 2 Wochen nichts anderes gestanden als Gott ruft Juristen zusammen, weil er zu ihnen reden will. Das ist nicht viel Programm für 4 Tage. Da kann man nicht gucken und sagen, ah, den Sprecher wollte ich immer schon mal hören oder das Thema interessiert mich wirklich. Und trotzdem haben sich bis vor 2 Wochen aus diesen 50 Ländern immerhin 138 Juristen angemeldet aus 21 europäischen Ländern. Und merkwürdigerweise zusätzlich aus Australien jemand, aus Südafrika, aus den USA, unglaublich. Aus Indonesien kommt ein Jurist. Gott ruft und er zieht. Und das ist wunderbar. Und dass wir beten, dass auch noch aus den anderen verbleibenden 27 Ländern Juristen kommen. Und falls ihr euch fragt, was das 50 Nationen sind, wo es nur 49 in Europa gibt, die 50. ist Israel. Wir hatten es auf dem Herzen, dass wir aus allen europäischen Ländern einladen und Israel. Und tatsächlich kommen 2 Juristen schon aus Israel. Das ist ganz toll. Also danke für euer Opfer. Gebt so, wie es euch der Herr gibt. Ansonsten lade ich euch jetzt herzlich ein zu dem Thema, ich weiß nicht, doch man sieht es schon, das Thema heißt Hineni. Und ich weiß, dass es ist Samstagabend, es ist heiß und uns kennt ihr schon. Und an diesem Samstagabend will ich euch nur ein Gedanken mitgeben. Ein Gedanken, 3 Worte, 2 Worte, 1 Wort, ganz intensiv, aber es ist immer derselbe Gedanke. 3 Worte, hier bin ich. Dasein, das ist für die Leute, die es gerne knapp haben. Und wer es wirklich in einem Wort haben will, der merkt sich Hineni. Wenn du das jetzt verstanden hast, kannst du beruhigt dich zurücklehnen und in den guten Predigtschlaf übergehen. Lass dich nicht erschrecken, zwischendrin gibt es 2 Musikstücke, kann man wunderbar weiter träumen bei. Und ganz am Ende singen wir nochmal gemeinsam und stehen auf. Das wäre der Moment, wo du auch aufstehen solltest, sonst fällt es auf. Und dann guckst du an die Leinwand und siehst, da steht immer noch dasselbe wie jetzt. Hab nichts verpasst. Alles gut. Wenn du diesen Gedanken verstanden hast, hast du alles verstanden, was es zu verstehen gibt heute Abend. Alle anderen, die jetzt noch wach sind und sagen, was ist das? Für die beleuchten wir diesen Gedanken in 3 Teilen. Also wenn du mitschreibst, 3 Teile. Der erste Teil, Hineni, bei Adam, Abraham und Ananias. Zweitens, wir gucken uns das Hineni nochmal vertieft bei Abraham an. Und drittens, was bedeutet Hineni für dich und mich heute, hier und jetzt und für den Rest deines Lebens? Am Ende gibt es die Möglichkeit, wie immer, zum Gebet. Also ein schlichter Fahrplan. Wir steigen ein. Hineni bei Adam. Wir sind ganz am Anfang der Bibel. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Wir kennen die Situation, Schlange, Eva, Apfelbaum, Adam. Und dann, wie jeden Abend, in der Abenddämmerung, wenn es anfängt, so wie jetzt, so ein bisschen kühl zu werden, schön zu sein, ist Gott im Garten. Und üblicherweise waren sie gemeinsam unterwegs und haben sich unterhalten über die Dinge des Lebens. Was ist an dem Tag gewesen? Was habe ich gemacht? Was ist gelaufen? Adam kommt Gott kommt und Adam und Eva sind nicht zu sehen. Und so ruft Gott, Adam, wo bist du? Und was ist die Reaktion von Adam? Adam versteckt sich, duckt sich weg. Er ist hinter einem Busch verschwunden, als er die Schritte Gottes hörte, so heißt es wörtlich. Er hörte Gott kommen und versteckte sich hinter einem Strauch. Und er macht sich ganz klein und ist nicht mehr zu sehen. Gott entdeckt ihn natürlich und dann hat er eine Ausrede. Und so wie die meisten Ausreden sind, sind sie dumm. Das merkt, der Einzige, der es nicht merkt, ist derjenige, der die Ausrede benutzt. Gott, ich bin nackt und das wollte ich dir nicht zumuten. Ja, er war auch gestern nackt, vorgestern und vorvorgestern. Ehrlich gesagt, eigentlich die ganze Zeit seines Lebens war er nackt. Und es war kein Problem für Gott, mit diesem nackten Adam im Garten unterwegs zu sein. Aber so ist das, nicht? Wenn uns nichts mehr einfällt, ist die Ausrede, ich bin nackt und deswegen dachte ich, verstecke ich mich mal. Und als das nicht greift, kommt das Dritte ganz typisch. Es war Eva. Sie ist schuld. Ich weiß noch nicht ganz recht woran, aber auf alle Fälle ist sie schuld. Ich nicht. Klassisches Muster, wie wir reagieren, wenn Gott uns ruft. Verstecken, wegducken, in der hinteren Reihe sitzen, da wo man uns nicht sieht. Da hat Nils natürlich schlechte Karten, da ist er einfach zu lang zu. Da nützt auch die letzte Reihe nichts. Aber ansonsten, wenn man ein bisschen kleiner geraten ist, kann man sich gut da hinten verschwinden, verstecken, wegducken. Jeder Schüler, jeweils die Schlechteren, so wie ich, haben das immer genutzt. Ne? Die waren immer weg. Der Lehrer guckte über die Klasse und dann hat er die anderen dran genommen. Alles gut, alles Paletti, nicht ich, ich nicht. Und wenn er dann mich doch dran nahm und die Ausrede war da, warum ich die Hausaufgaben nicht hatte und nicht machen konnte und überhaupt natürlich dämliche Ausreden, Schuldzuweisung, wer daran eigentlich schuld war. Klassische Antworten kennen wir. Das ist die Ausgangslage. Gott ruft Adam, das heißt so viel wie Mensch. Mensch, wo bist du? Und der Mensch hat nichts Besseres zu tun, als so zu reagieren. Ich wollte gerne, dass wir ein Lied uns anhören, wo das thematisiert wird in einer sehr plastischen Weise. Ich lade euch einfach ein, dass ihr zuhört. Der Text kommt im Englischen und im Deutschen. Und lasst es einfach mal den Ruf Gottes, Mensch, wo bist du, auf dich wirken. Und das ist der Herzensschrei unseres Gottes nach uns Menschen. Mensch, wo bist du? Und der Mensch hat nichts Besseres zu tun, als sich wegzuducken, verstecken, Ausreden zu finden und die Schuld anderen zuzuweisen. Am besten noch Gott selbst. Gott sei Dank hat Gott nicht aufgegeben an dieser Stelle. Und wir machen einen Schnellvorlauf und kommen zu Abraham. Wenn das Ding hier funktioniert. Sonst musst du da hinten mal drücken. Abraham. Abraham wird der Vater des Glaubens genannt. Und zu Recht. Und wir werden hoffentlich jetzt gleich einen neuen Aspekt an ihm kennenlernen, warum er wirklich Vater des Glaubens ist. folgende Geschichte. Im 22. Kapitel des 1. Mose heißt es: Nach diesen Geschehnissen prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er rief ihn an bei seinem Namen. Und die Frage ist: Wie wird Abraham reagieren? Verstecken, wegducken, Ausrede, Schuldzuweisung? Und Abraham ist der Erste, der wie folgt reagiert. Er antwortet: Hier bin ich. Auf Hebräisch: Hineni. Hier bin ich. Das ist die Reaktion eines Gläubigen, wenn er von Gott angerufen wird. Genau das Gegenteil von der Reaktion von Adam. Hier bin ich. Hineni. Schauen wir uns weitere Stellen an danach. Und darum ist er der Vater des Glaubens. Jakob. Gott sprach zu Jakob eines Nachts im Gesicht: Jakob, Jakob. Und Jakob antwortet: Natürlich. Hineni, hier bin ich. Was denn sonst? Da rief Mose, Gott vom rief Mose mitten aus dem Dornbusch zu und rief: Mose, Mose. Und Mose antwortet: Hineni, hier bin ich. Wie sonst? Samuel, wir sind wieder ein paar Jahrhunderte weiter. Da rief der Herr den Samuel, einen Jungen, einen kleinen Jungen, der bei seinem Meister, dem Priester und Propheten, in die Schule ging und im Tempel war. Und Gott rief ihm wieder bei Namen: Samuel. Und dieser Samuel musste erst noch lernen, die Stimme Gottes zu hören. Wir kennen diese nette Geschichte. Zweimal denkt er, sein Meister ruft ihn. Und schließlich schnallt sein Meister: Es ist Gott, der dich ruft. Und er bringt ihm, seinem Schüler, bei, wie ist die Reaktion des Gläubigen, wenn Gott ihn anruft. Und er sagt zu Samuel: Wenn Gott dich das nächste Mal ruft, dann antwortest du: Hallo, seid ihr noch da? Was? Hier bin ich, Hineni. Und tatsächlich, Samuel sagte: Hier bin ich. Sprich, dein Diener hört. Und so lassen sich beliebig viele Beispiele aufzeigen. Die Reaktion des Gläubigen auf den Anruf Gottes ist immer dieselbe Reaktion. Hineni, hier bin ich. Sprich, dein Diener hört. Und wie ist das für uns Christen? Das war ja Altes Testament. Wie ist das für die, die nach dem Opfertod Jesu leben? Also für Leute wie du und ich, ihr merkt, es kommt jetzt näher. Schauen wir uns an. Dritte. Ananias. Ein einfacher Christ wie du und ich, in der Arbeit, geht in Gottesdienst, geht zum Lobpreisabend, Mittwoch ist er im Fürbitteabend und am Donnerstagmorgen noch ein bisschen müde, weil der Abend so lang ging, denn am Fürbitteabend haben sie ein großes Dankopfer gebracht, weil Saulus, der Verfolger, ist vor den Toren ihrer Stadt vom Herrn geschlagen worden mit Blindheit. Ein Wunder. Einer gab Zeugnis, jemand Zweites hatte noch was zu erzählen und ein Dritter. Und alle haben sie gejubelt und Gott gedankt, dass er diesen Peiniger der Christen, der alle ins Gefängnis schmeißen wollte, dass er ihn mit Blindheit geschlagen hat. Und an diesem Donnerstagmorgen ist Ananias noch etwas müde, aber der Wecker schellt, die Arbeit ruft. Er ist ein bisschen spät dran, er lässt schon das Frühstück ausfallen, aber er will zumindest so ein bisschen Alibi-Zeit, stille Zeit machen mit dem Herrn. Nie ohne mit dem Herrn gesprochen zu haben, aus dem Haus gehen an die Arbeit. Zumindest einmal Blickkontakt mit dem Herrn. Und das macht Ananias. Der betet. Mal eben kurz. Und es kommt, wie es kommen muss. Wir kennen die Geschichte. Gott ruft Ananias an und sagt, Ananias, Ananias. Und wie reagiert Ananias? Wir haben es schon geahnt, ne? Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Und Ananias sagte, hier bin ich, Herr, Hineni. Das war gefährlich. Das ist nicht folgenlos, wenn der Herr ihn anruft zu sagen, hier bin ich. Sein toller Plan, jetzt zügig zur Arbeit zu gehen, nach so einem kurzen Blickkontakt mit seinem Herrn, ist in dem Moment wie eine Blase geplatzt. Weil der Herr sagte, danke Ananias, dass du das gelernt hast, was die Gläubigen durchs ganze Alte Testament ergriffen haben. Danke, dass du mir zuhörst. Ich möchte gerne, dass du auf dem Weg zur Arbeit einen kleinen Umweg machst und in die verschwiegene Gasse gehst, dort neben dem Bäcker. Weißt du ja, da gibt es diese kleine Unterkunft. Da liegt ein Mann, der ist blind. Ich möchte ihn heilen. Durch dich. Könntest du da bitte vorbeigehen, ihm die Hand auflegen und dass er sehend wird? Und dann habe ich ein paar Worte für ihn, die sollst du ihm sagen. Ananias war das schon viel zu lang, diese Rede, und er sagt, ist in Ordnung, Herr, ich mache das, aber plötzlich denkt er, Moment mal, besser fragen wir noch mal nach. Herr, der Blinde, der heißt nicht zufällig Saulus. Könnte ja sein. Ja, Ananias, völlig richtig, das ist Saulus und den habe ich berufen und den möchte ich als meinen Diener hinausschicken in die Welt zu Königen und Kaisern. Das sollst du ihm sagen. Herr, das ist keine gute Idee. Also wirklich nicht, also weil weißt du, der hat Briefe, mit denen darf er uns Christen inhaftieren und ins Gefängnis schmeißen. Und wenn ich in deinem Namen ihm die Hand auflege, dann wird er, wie ich kenne dich, Herr, dann wird er sehend und dann sieht er mich und dann weiß er, dass ich ein Christ bin, weil ich das ja gerade im Namen deinen Namen gemacht habe. Und das Erste, was er machen wird, er wird seine Hände ausstrecken um meinen Hals. Mich würgen, die Wachen rufen und ins Gefängnis werfen. Das ist keine gute Idee. Und außerdem ist das ein Umweg und ich bin sowieso schon zu spät dran und du willst, dass wir unserem Chef ehren und pünktlich sind. Und überhaupt, was soll ich meinem Kumpel zum Gebetskreis erzählen, wenn ich das sage? Ananias. Ja, Herr Hineni. Es ist gefährlich, Hineni zu sagen, Herr, hier bin ich. Aber umgekehrt hätte dieser kleine Bruder im Herrn, ein Christ wie du und ich, nicht gläubig reagiert auf seinen Herrn. Die Weltgeschichte wäre anders gelaufen. Möglicherweise würden wir hier nicht sitzen, weil aus einem Saulus wäre nie Paulus der Apostel geworden. Er wäre nie nach Europa gekommen und hätte nie das Evangelium verkündet. Ananias hat an diesem Morgen Weltgeschichte geschrieben. Einfach, weil er auf den Anruf seines Herrn gesagt hat, Hineni, hier bin ich. Yeah. sprich, dein Diener hört. Ich möchte euch einladen, ein Lied mit mir zu singen. Ist das verstärkt? Oh ja, spiel mit. Das ist ein einfaches Lied. Und ich lade euch herzlich ein, es mitzusingen. Einfach, dass wir schon mal ein bisschen einüben müssen. Die Worte von dem Samuel, der das gelernt hat, von seinem Meister. Herr, hier bin ich, sprich, dein Diener hört.
Herr, hier bin ich.
Schneller, wir können das schon, merke ich.
Herr, hier bin ich.
Zweiter Abschnitt. Wir gucken uns das Hineni noch mal etwas genauer an. Denn es gibt einen Tag in der Geschichte des Volkes Gottes, der ist absolut bemerkenswert. Wir haben schon gelernt, Abraham, der Vater des Glaubens, ist der Erste, der in dieser gläubigen Weise auf Gottes Anruf reagiert. Und dieses Hineni wird an demselben Tag dreimal gesprochen, in drei sehr unterschiedlichen Situationen. Ein bemerkenswerter Tag. So bemerkenswert, dass diese Geschichte vom Volk Gottes jedes Jahr gelesen wird, weil sie diese Geschichte für so wichtig halten, in allen Synagogen. Das ist die Geschichte 1. Mose 22, 1 bis 19. Es ist die Geschichte, die wir auch alle kennen, nämlich in der Geschichte, in der Gott Abraham auffordert, seinen Sohn, den lang erwarteten, den lang verheißenen Sohn, zu opfern. Eine absolut bemerkenswerte Geschichte. Vers 1. Gott prüft Abraham und spricht zu ihm, Abraham. Und er erwidert, Hineni, hier bin ich. Und gleich von Anfang an wird deutlich, was ich vorhin schon sagte. Es ist nicht harmlos, wenn Gott dich anruft und du reagierst mit Hineni, hier bin ich. Denn in der Situation sagt Gott, nimm deinen Sohn, den du liebst, er betont es noch, und bring ihn hinauf, um ihn zu opfern. Ein folgenschweres Hineni. Abraham tut es. Das zweite Hineni, Vers 7. Auf dem Weg zum Berg Moria sagte Isaak, der Sohn, zu seinem Vater, Avi, mein Vater. Und Abraham antwortet seinem Sohn, Hineni Beni, hier bin ich, mein Sohn. Das ist das zweite Hineni an diesem Tag. Und das dritte Hineni finden wir in Vers 11. Als Abraham seine Hand hebt und das Messer nimmt, um seinen Sohn zu töten, ruft ein Engel Gottes ihn aus dem Himmel an und ruft, Abraham, Abraham. Und Gott sei Dank sagt Abraham auch ein drittes Mal noch, Hineni, hier bin ich. Und dann konnte ihm Gott durch den Engel sagen, ich habe ein besseres Opfer. Ein Hinweis auf Jesus, das bessere Opfer an unserer Stadt. Diese drei Hineni an einem Tag, diese Geschichte ist so bemerkenswert und das Volk Gottes hat es von fast Anfang an als so wichtig angesehen, dass sie immer am Neujahrstag, am ersten Tag des neuen Jahres, diese Geschichte lesen. Weil sie gesagt haben, das ist die einzige richtige Haltung gegenüber dem Anruf Gottes. Wenn Gott uns anruft, dann ist das unsere Reaktion. Und wir wollen das neue Jahr anfangen in dieser Haltung. Das soll unsere Haltung gegenüber Gott bestimmen. Hineni, hier bin ich. Auf das Gottes Wille geschieht. Hineni ist die einzige richtige Reaktion gegenüber Gott, meinem Herrn. Aber nicht nur ihm gegenüber, sondern es ist die Haltung gegenüber meinem Nächsten. Gott lehrt uns in der Bibel, dass dieses Hineni eine Haltung ist, eine Lebenshaltung des Gläubigen. Ein paar Beispiele. Der Meister ruft, wir kennen die Stelle schon, Samuel. Der Meister ruft Samuel und Samuel reagiert, Hineni. Hier bin ich. Der König ruft und der Untertan reagiert und sagt, Hineni, hier bin ich. Auf den Anruf des Vaters reagiert der Sohn, Hineni, hier bin ich. Auf den Anruf des Sohnes, ein Beispiel haben wir gerade gesehen, reagiert der Vater und sagt, Hineni, hier bin ich. Und so weiter und so fort. Wir merken, dass diese Haltung, diese Grundhaltung, hier bin ich. Die Haltung des Gläubigen ist, der Gott kennt und ihm vertraut. Was heißt das für uns konkret? Ich wollte gerne, dass das runtergebrochen wird, so ganz praktisch für uns. Ich bin immer jemand, ich muss das so ganz praktisch haben, damit ich das aufschreiben kann und sagen kann, ich weiß, was ich morgen anders mache. Und ich habe das Ganze mit dem Hebräischen und hier bin ich und so, habe ich einfach mal übersetzt mit Dasein für Anfänger. Okay? Das ist jetzt ganz grundlegend, damit man mal so einen Fuß da reinkriegt. Dasein für Anfänger. Team. Die Situation kennen vielleicht die meisten von euch. Man arbeitet in einem Team zusammen, miteinander. Vielleicht bist du der Teamleiter, du bist verantwortlich für ein Projekt. Nicht zum Beispiel jetzt das Kinderteam musste vorbereiten, damit heute Abend die Kinder gut versorgt sind. Das war besonders wichtig heute Abend, weil von den vielen langen Jahren wissen sie, wenn Franke kommt, wird es spät. Ich hoffe, sie wissen das. Wir müssen uns gut vorbereiten. Teamsituation, ja, man ruft die Mitarbeiter zusammen, man will sich vorbereiten und wie immer ist Mitglied A nicht da. Ja, also Dasein ist das Erste, was wir lernen, wenn wir diese gläubige Haltung einüben wollen, da zu sein. Das Erste ist, dass wir da sind, dass wir physisch anwesend sind. Hineni geht aber über die physische Anwesenheit hinaus. Jetzt sitzen alle da und ihr kennt die Situation bestimmt. Die Hälfte ist da, aber die Hälfte ist nicht wirklich da. Die sind mit ihren Gedanken noch irgendwo und müssen noch mal ganz schnell was simsen und noch mal ganz schnell was telefonieren und noch mal ganz schnell die Nase säubern und die sind nicht da. Sie sind physisch da, aber sind nicht da. Und umgekehrt fehlt tatsächlich jemand, der sonst immer da ist. Und obwohl er physisch nicht da ist, ist er da. Wie das? Der hat 5 Minuten vorher angerufen und hat gesagt, horch mal, ich weiß, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns heute Abend früher treffen, wegen Franke und so, ist klar. Ich stecke im Stau und das sieht nicht gut aus. Ich werde bestimmt 20 Minuten zu spät kommen. Aber ich wollte dir sagen, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich habe ein super tolles Spiel. Das wird die Kinder begeistern. Die werden hochkommen und werden sagen, Franke, predige hier weiter. Wir sind noch nicht fertig. Das ist ein tolles Spiel. Und du als Leiter sitzt da und obwohl der nicht da ist, ist er da. Merkt ihr den Unterschied? Jemand kann da sein, ohne da zu sein. Oder jemand kann da sein, ohne da zu sein. Okay, das war gesteigert für Samstagabend, das gebe ich zu. Aber wenn er tief drüber nachdenkt, dann versteht er das. Erste Lektion, da sein, pünktlich da sein, vorbereitet da sein, das ist das Minimum, um diese Haltung zu haben. Und da sein, ganz da sein, wirklich da sein. Und es macht so einen Unterschied, wenn du jemals mit einem Team arbeitest, ob die Leute da sind und du mit ihnen gemeinsam losmarschierst oder ob Leute nicht da sind. Du kannst den Unterschied sehr schnell spüren. In meinem persönlichen Handeln. Jetzt bin ich präsent oder verstecke ich mich? Das ist ja kein Zufall mit dem Adam. Genau so verhalten wir uns. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich Angst habe, es könnte auffliegen, dass ich unvorbereitet bin. Wo ich Angst habe, dass irgendwelche Aufgaben auf mich zukommen, die ich nicht haben will. Was mache ich? Ich drücke mich, ich verstecke mich, ich ducke mich weg. Ach, du hast mich gerufen, tatsächlich. Ach, wirklich, nee. Sorry, ich habe nicht zugehört. Ja. Was willst du denn? Ja, alles drückt aus, ich bin nicht da. Red nicht mit mir, vergiss es. Oder bin ich präsent? Ja, hier bin ich. Und es tut mir leid, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe auch keine Entschuldigung dafür. Es tut mir leid. Ich möchte gerne mitarbeiten. Und wenn du was hast, wo ich dich unterstützen kann, hier bin ich. Wow. Das Herz eines jeden Teamleiters geht auf. Und ihr könnt es merken, ob ich präsent bin oder nicht, wenn ich hier stehe. Und ich habe in der Schule so viele Lehrer erlebt, die waren nicht präsent. Die haben ihren Unterricht durchgezogen. Sie waren nicht präsent. Es macht einen Unterschied. Leider erlebe ich auch Pfarrer, die vorne stehen und du hast den Eindruck, sie wollen gar nicht, dass man ihnen zuhört. Sie sind nicht präsent. Und ich kenne es von mir selbst, wenn ich vor Gericht stehe und aus welchen Gründen auch immer ich unsicher bin oder nicht genau weiß, was ich tun soll, dann bin ich nicht präsent. Aber wenn ich einen Fall gewinnen will, muss ich präsent sein. Muss ich ganz da sein. Muss ich die Aufmerksamkeit von jedem haben. Das ist ein großer Unterschied. Typischerweise ist die Angst vor Versagen oder vor Verurteilung, warum wir uns wegdenken, ducken. Warum wir nicht gesehen werden wollen. Solange Menschen wie der Nils und ich, wir haben es schwer, uns wegzuducken. Das habe ich schon früh in der Klasse gemerkt. Sehr schwer. Wir fallen immer auf. Besonders wenn wir versuchen, uns wegzuducken. Da fällt immer irgendein Stuhl um oder der Tisch wird verrutscht und es fällt immer auf. Es ist... Wenn wir uns nicht wegducken, werden wir gesehen. Wenn wir versuchen, uns wegzuducken, werden wir gesehen. Was machen wir, Franke, denn da hinten? Wollen wir doch mal die Aufgabe hier vorne rechnen an der Tafel. Wir wissen, warum wir uns wegducken. Wir sollten ehrlich anschauen, warum wir uns so verhalten. Warum sitzt du in der letzten Reihe? Warum duckst du dich weg? Warum bist du nicht präsent? Schau es an. Und guck genau hin, warum ist es so? Wenn du der Meinung bist, du solltest gar nicht da sein, dann sei nicht da. Lass es. Aber wenn du da sein sollst, dann sei bitte ganz da. Dann sei in dieser Haltung da. Hier bin ich. Und ich bin präsent. Ich denke mit. Ich arbeite mit. Ich trage bei. Eltern und Kinder. Als Eltern von drei Kindern habe ich das immer wieder erleben müssen, gerade auch, wo die Kinder erwachsen werden. Ich würde gerne meinen Kindern was sagen. Ich würde ihnen gerne was mitgeben. Mir ist was wichtig, mir ist was aufgefallen. Ich spreche den einen an und sage, hey, Sohn, ich würde gerne mit dir reden. Können wir mal Zeit miteinander haben?
Ja, was willst du denn?
Ist okay. Irgendwann stoffelt er vorbei und sagt, okay, du wolltest doch was von mir. Aber bitte, hier, ne, ganz schnell, ich muss jetzt los, ne? Meine Freunde unten warten. Das ist in Ordnung. Und wenn du das ein paar Mal beobachtet hast, irgendwann merkte ich, wie der Heilige Geist zu mir sagte, Martin, kommt dir das bekannt vor? Und ich wusste plötzlich, wie oft ich mich gegenüber Gott genauso verhalte. Dass ich weiß, Gott will mit mir reden. Gott wartet darauf, mit mir zu reden. Hey, der Schöpfer des Universums will mit mir reden. Und ich habe keine Zeit. Ich muss ganz schnell noch dies, jenes und noch was. Ich bin weg. Hab's verstanden, Herr. Können wir doch die nächsten Tage drüber reden. Das hat mich getroffen wie ein Blitz. Und dann habe ich auch umgekehrt gemerkt. Natürlich zum falschen Zeitpunkt taucht meine Tochter auf und sagt, Papa, ich muss mal mit dir reden. Kind, nicht in diesem Moment. Nur wenn es zum dritten Mal nicht dieser Moment ist, dann sollte mir das zu denken geben, dass ich keine Zeit habe für meine Tochter, die mit mir reden will. Ja, sie füllt keinen dreifachen Antrag aus und reicht ihn 4 Tage vorher ein. Aber es kann nicht sein, dass ich nie Zeit habe für meine Tochter. Qualifizierte Zeit. Ich bin nicht da, merkt ihr? Ich bin nicht präsent. Meine Tochter ruft mich und ich sage nicht, hier bin ich. Hineni. Dasselbe gilt für einen Betrieb. Und das hat nichts damit zu tun, ob dein Chef gläubig ist oder nicht. Oder umgekehrt, ob deine Mitarbeiter gläubig sind oder nicht. Das ist eine Grundhaltung. Sind sie gläubig, erwarte ich, dass sie diese Haltung haben. Und jeder Chef freut sich, wenn seine Mitarbeiter diese Haltung haben. Und jeder Mitarbeiter schätzt es, wenn sein Chef diese Haltung hat. Und er um ein Gespräch bittet und er merkt, mein Chef ist da für mich. Er möchte verstehen, was ich sage. Er hört mir zu. Wir alle kennen den Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ich diese Haltung habe oder nicht. Und gegenüber meinem Ehepartner? Ich habe 16 Jahre lang Familienrecht gemacht. Das sind die Scheidungen. Und glaubt mir, die letzten Jahre vor der Scheidung hören Ehepartner nicht mehr einander zu, haben keine Zeit mehr füreinander, haben null Ahnung, wie es dem anderen wirklich geht und was der wirklich möchte. Lebst du Hineni mit deinem Ehepartner? Weiß dein Ehepartner, spürt er, erlebt er, dass du da bist für ihn. Und umgekehrt? Sprichst du deinen Ehepartner an? Bittest du ihn, dass er dir zuhört? Guck dir einfach diese ganz, das ist Basics von Hineni. Wenn du Hineni diese Haltung des Gläubigen lernen willst, das sind die Basics. Und guck sie dir an und frag dich, lebe ich das? Und wenn nicht, dann ändere es. Aber lass uns Gläubige werden im wahrsten Sinne des Wortes. Weil Gläubige sind da, sind präsent, sehen, was vor sich geht, hören zu und stehen Gott zur Verfügung. Ein Paulus in Athen, der muss warten, der will weiter, der hat kein Interesse an den Athen. Athen war nur ein Zwischenstopp. Er wartet auf seine Reisegefährten, die nachkommen und sobald die da sind, ist er weiter auf dem Weg. Aber anstatt das zu tun, was wir alle tun, wenn wir warten, dann drehen wir Däumchen, dann lesen wir nochmal schnell die letzten Mails und dann werden wir schnell gereizt und genervt. Und wenn das dann noch tagelang so geht, ohne dass wir wissen, wie lange das so geht, dann sind wir sehr schnell fertig mit Nerven. Ich habe es gerade wieder mal erlebt, als ich 24 Stunden auf dem Flughafen festgesteckt bin. Und es sind solche Situationen, wo sich zeigt, ob du gläubig bist oder nicht. Ein Paulus in der Situation sagt, ich bin hier, ich bin hier. Und er geht durch die Stadt und er sieht, was in der Stadt los ist. Und er erfasst geistlich, in welchem Zustand Athen ist. Und das veranlasst ihn dazu, dass er mit echtem Inhalt auf das Volk Gottes zugeht, auf die Menschen auf dem Marktplatz zugeht und mit ihnen ins Gespräch kommt und schließlich, dass er vor dem Hohen Rat steht, vor dem Sanhedrin und mit denen spricht und ihnen erklärt, in welchem Zustand ihre Stadt ist. Das ist Dasein und erfassen, was los ist. Weißt du, was in deiner Stadt los ist? Bist du da in deiner Stadt? Es sind immer dieselbe Frage. Und wenn du an mehr als drei solchen Stellen sagst, ich bin nicht präsent, ich bin nicht da, dann lass uns Gott bitten, dass wir diese Haltung bekommen und ihm zur Verfügung stehen. Hineni, Dasein für Anfänger. Und nächstes Jahr können wir dann über die fortgeschrittenen Varianten reden. Aber dabei will ich es nicht belassen. Wisst ihr, was das Größte überhaupt ist? Und spätestens an der Stelle wusste ich, das Thema ist mega wichtig. Das Größte überhaupt ist Folgendes. Gott selbst, der Schöpfer Gott, sagt Hineni zu uns. Jesaja 65,1. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sprach, hier bin ich zu einer Nation, die meinen Namen nicht angerufen hat. Wow. Jesaja 58,9. Und wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Fingerzeigen und die unheilvollen Reden, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, Hineni, hier bin ich. Gott sagt das, weil das ist Ausdruck der liebevollen Zuwendung, dass ich da bin für dich. Jesaja 52,6. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Mein Namen bedeutet immer im Alten Testament mein Wesen, das, was mich ausmacht, was für ein Gott ich bin. Mein Volk soll mein Wesen kennenlernen. Darum wird es an jenem Tag erkennen, und jetzt kommt es, dass ich der bin, welcher spricht, Hineni, hier bin ich. Gott ist der Gott, der sagt, hier bin ich. Und sein ganzes Ringen um uns Menschen ist, dass wir auf seinen Anruf antworten, Hineni, hier bin ich. Ich wollte euch einladen, dass wir einfach einen Moment still sind, dass wir uns unserem Gott hinhalten. Habt ihr das gemerkt, dass unser Gott uns bei Namen ruft? Das ist auffällig. Er ruft Abraham, Mose, Samuel. Er ruft sie alle bei Namen, so wie er deinen Namen ruft. Klaus, Cindy, Josef. Martin. Er ruft uns bei unserem Namen. Halt du dich dem Herrn hin.